für mich war das so ein bisschen dieser Satz, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Liebes Team, heute nehme ich euch mit in eine Welt, die ich vor ungefähr knapp Jahren für mich entdeckt und wirklich lieben gelernt habe. Und es ist mein offizielles Ziel, so viele von euch wie möglich damit reinzuziehen. Und die Rede ist von Golf. Und unser neues Team-Member ist ehemalige Topspielerin, heute Creatorin und einfach eine Vollgranate. Sie hat als Kind angefangen, da alles abgeräumt, dann den Sprung nach Amerika gewagt und ist heute als Golf-Creatorin für tolle Marken und TV-Sender unterwegs. Sie gibt uns nicht nur einen tollen Pep-Talk am Ende, wie ihr das ja schon kennt, sondern eigentlich ist das ganze Gespräch und vor allem auch ihr Einwurf einer. Warum Golf nicht nur was für alte weiße Männer, sondern wirklich eine Lesson fürs Leben ist, warum man immer machen sollte, was einem selbst gut tut und warum einem nichts peinlich sein darf, das hört ihr jetzt von Laura Koop.
Was so ein bisschen meine ganze Lebensgeschichte beschreibt und ich jetzt auch an dem Punkt bin, weil ich so ein bisschen dieses Motto, diesen Leitfaden mit durchs Leben getragen habe.
Das musst du uns natürlich genauer erzählen. Was musstest du wagen? Was waren das für Momente, in denen du in deinem Leben dann ja offensichtlich was gewonnen hast, weil du dich getraut hast zu wagen?
Genau, also ich glaube, ich hatte sehr, sehr früh damit angefangen, aber als Kind mit 8 zum Golfen gekommen. Da hat man ja noch nicht so viel drüber nachgedacht und sich da irgendwie einen Sinn des Lebens überlegt etc. Aber krass, ich glaube, es hatte so angefangen, als ich dann so ein bisschen mehr in diesem Thema drin war, wo dann der erste Schritt und eine große Entscheidung mal dann anstand im Sinne von College Golf in USA. Und da war so eben dieses erste Mal, wo dieses Motto in mein Leben traf, wo ich dann auch überlegt habe, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und da hat halt auch mein Vater zu mir gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dir gefällt's nicht und du kommst heim. Und ich dachte mir dann, ach ja, stimmt, ne, so einfach ist es. Und somit dann eben, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, habe ich es ausprobiert und hat dann sich alles zum Positiven gewendet.
Und da werden wir auf jeden Fall später noch tiefer eintauchen und hoffentlich noch ganz viele andere Momente des Wagens bei dir rausfinden und kennenlernen. Aber, liebe Laura, obwohl du uns jetzt schon ein bisschen was verraten hast, müssen wir dich natürlich noch besser kennenlernen, unbedingt. Wir wollen doch alles wissen. Wir wissen jetzt schon, du heißt Laura, wir wissen, du hast mit 8 Golf angefangen und hast dich getraut, in die USA zu gehen. Aber bei uns im Team Lisa darf sich jedes Team-Member am Anfang einmal vorstellen, so wie auf einer FIFA-Karte mit seinen Stärken oder wie auf so einer Quartettkarte. Du darfst dir ganz frei deine Kategorien ausdenken. Aber was müssen wir über Laura Koop wohl wissen?
Ja, schön. Ich bin an sich, genau, wie du schon gesagt hast oder wie ich schon gesagt hatte, mit 8 zum Golf gekommen. Und das hat sich dann eben so durch mein Leben gezogen. Ich würde jetzt nicht sagen, ne, der Sport ist, was mich ne ausmacht, aber natürlich ist es doch so. Also ich würde mich schon ne, als Golfer, als Athlet sehen. Viele haben ja auch immer Golf so ein bisschen belächelt und gesagt, ist kein Sport, aber long story short, Laura, mein ganzes Leben lang Golf gespielt, auch sehr, ne, ich rede jetzt nicht so gern über mich, so also arrogant
Mach
und auch
mal.
Sehr
Mach
erfolgreich gespielt,
mal.
Genau, doch. War in St. Leonroth angefangen, komme auch von dieser kleinen Ecke aus Heidelberg und dann mein ganzes Leben so ein bisschen sich durch diese verschiedenen Altersklassen gelebt und dann Nationalkader für Deutschland, College Golf, Bundesliga. Und dann habe ich gedacht, ich will gar kein Profi werden. Ich will das gar nicht. Und bin jetzt irgendwie auch dazu gekommen, dass ich trotzdem noch in dieser Golfwelt bleiben durfte oder jetzt wieder bin und das im Social-Media-Bereich eben mache.
Ja, ist witzig. Also da ist schon mega viel dabei. Was du jetzt nicht gesagt hast, ist, dass du dreimal deutsche Meisterin geworden bist im Laufe deiner Karriere, dass du auch in Olching tatsächlich den Golfrekord der Damen aufgestellt hast, 68 Schläge. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht.
Das wusste ich ja selbst noch nicht mal.
Also irgendwo im Internet steht es auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht nochmal extra verifiziert, aber kannst du mal in Olching nochmal nachfragen.
Ja.
Vielleicht steht er dann da mal irgendwo auf der Plakette.
Ja, cool.
Ja, cool. Und Laura, du musst jetzt unbedingt für uns dann nochmal weiter reingehen. Ich habe jetzt vor allem oder bin vor allem gedanklich dahin geblieben, dass du gesagt hast, dann wollte ich eigentlich doch gar kein Profi werden. Erzähl mal, geh mal da rein. Warum, obwohl dein ganzes Leben Golf war, hast du dich dann irgendwie doch dagegen entschieden, all in zu gehen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die wird mir auch super häufig jetzt auch gestellt. Und klar, jetzt, ne, vor 10 Jahren hatte ich diese Entscheidung dann getroffen.
Ja.
Denke ich mir auch, hätte ich es mal gemacht. Aber in dem Moment wollte ich das nicht. Und als ich dann in die USA gegangen bin, eben 4 Jahre College Golf gespielt, war das dann halt leider schon mehr Job als Spaß. Und mir hatte dann auch so ein bisschen dieses, klar, man hatte schon immer einen Leistungsdruck, natürlich, aber das hatte mir den Spaß genommen und ich dachte mir dann, dieses Leben will ich nicht so leben im Sinne von, man reist die ganze Zeit natürlich immer zu schönen Orten, aber man kann das auch nie so genießen, weil man ja immer weiß, ich bin ja hier zum Performen und will. Und in St. Leonroth, vor allem in Deutschland auch, ist Golf, natürlich ist es ein Einzelsport, aber durch diese Mannschaftsaspekte, was du auch gesagt hast mit dem deutschen Mannschaftsmeister, hatten wir immer zusammen im Team gespielt und das hat mir immer so super viel Spaß gemacht. Und das hast du natürlich nicht, wenn du alleine auf der Tour spielst. Und das hatte ich dann eben noch lange gemacht, fürs Team gespielt, Bundesliga, und war dann auch sehr glücklich mit der Entscheidung, mich dagegen entschieden zu haben.
Und du bereust es bis heute nicht? Gerade das meintest du ja noch, vielleicht hätte ich es mal gemacht. Kann man das überhaupt noch im Alter, offensichtlich, du bist nicht alt, ich glaube, du bist noch nicht mal 30.
Danke.
Dann
dieses Jahr
wird es geknackt.
Genau.
Ja, komm. Aber könnte man das theoretisch, realistisch noch schaffen, wenn du jetzt sagst, ich stelle alles hinten an, ich hau noch mal alles rein, weil offensichtlich sind die Skills ja da.
Ja, also das waren ja jetzt sozusagen 2 Fragen. Also ich hatte tatsächlich diesen Moment, jetzt gerade war ich in Evian bei dem Major von den Frauen am Mundi Evian Championship. Und das ist ja auch, wird ja so ein bisschen auch gesagt, die schönste Woche im Golf und es ist auch wirklich traumhaft. Und da hatte ich so einen Realization-Moment, wo ich dachte, ich würde jetzt gar nicht gerne hier spielen wollen. Also ich war so happy mit dem, was
toll.
Ich mache und ne, bin hier und darf das aufnehmen und diese Eindrücke zeigen und muss hier jetzt gar nicht irgendwie ums Überleben spielen. Nee, so ist es nicht, aber es ist ja immer ein Kampf auf der Tour. Ne? Du spielst 4 Tage, jeder Schlag ist natürlich wichtig und dann war ich sehr, sehr happy. Also zu der Frage bin ich glücklich mit der Entscheidung.
Toll.
Und zur zweiten, klar, man sieht es ja jetzt auch öfters mit dieser ganzen YouTube-Golf-Geschichte, dass viele ja auch mal bei Profiturnieren mitspielen, vor allem bei den Herren eher. Ich glaube, wenn man mal so 1, 2 Turniere dann macht und da vielleicht so diesen Content-Aspekt sieht und sagt, hey, ich zeige euch nicht das Turnier, sondern ich spiele jetzt selber mal mit, gucken wir mal, was passiert. Das könnte ich mir tatsächlich zutrauen, dass ich mal sage, hey, ich stelle mich jetzt nochmal irgendwie jeden Tag 5 Stunden auf die Range und würde nochmal ein Turnier vielleicht irgendwie spielen. Aber jetzt so eine komplette Karriere, da ist der Zug abgefahren. Ne? Also ich merke das ja schon, ich spiele schon sehr gut Golf noch, auch für ne, mit dem wenigen Pensum, was ich an den Tag lege. Aber man merkt das bei so Chippen, Pitchen, so ums Grün rum, dieses Gefühl fehlt dir halt. Und das sind halt wirklich eine Stunden an Arbeit und Training.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Und das bringt mich auch zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich hier in unserem Gespräch auf jeden Fall rüberbringen möchte. Weil du bist tatsächlich die erste Golfspielerin, die wir hier bei uns im Team haben.
Juhu.
Über 100 Folgen und ich habe noch nie über Golf gesprochen. Gibt's ja gar nicht. Und du hast anfangs auch schon gesagt, es gibt ja so verschiedene Vorurteile, die den Golfsport begleiten. Und deswegen ist es mir besonders wichtig, das so ein bisschen aufzubrechen und so schön, dass wir mit dir sprechen können, weil du hast auch einen ganz anderen Ansatz ans Golfspielen, wenn man jetzt eben diese alten Vorurteile sozusagen dagegen hält. Erzähl uns doch mal, was macht für dich den Golfsport aus? Warum ist das so eine coole Sportart und warum ist sie eben nicht nur für alte, weiße Männer, die 65 Jahre alt sind?
Ja, ja, ich glaube, dass natürlich von außen diese Golfwelt natürlich immer mit, ne, Golfkart und man läuft vielleicht mal ein, zwei Schritte zum Ball, ne, immer diesen Vorurteil hatte im Sinne von, es ist kein Sport. Und für mich war es halt eben, ne, wie ich schon gesagt habe, als Kind angefangen. Wir wurden dann da reingeschmissen in diese Altersgruppen und hatten dann auch schon immer Fitnesstraining und Gruppentraining. Dann haben wir auch irgendwie mal zum Aufwärmen Fußball gespielt, Hockey. Und das war für mich halt immer so ein Allround-Paket. Ne? Natürlich war Golf der Sport, den wir gespielt haben und der Club uns natürlich auch supportet hat, gut zu spielen. Aber da war so ein Riesending drumherum. Und wenn ich so drüber nachdenke, jetzt bei der BMW International Open war ich vor 2 Wochen, wo ein DP World Tour Turnier war, da war ich mit 12 das erste Mal bei so einem Austausch. Da war unsere Jugend, war in Eichenried und dann kamen die Eichenrieder Jungs Jugend zu uns. Und das war dann halt nochmal auch so ein schöner Punkt zu sehen, das ist Golf für mich, diese Gruppendynamik, man spielt, man hat Spaß. Es ist auch natürlich ein Sport. Wir waren so oft im Gym, haben unseren Schwung dann natürlich auch technisch verbessern müssen. Und ich könnte da Stunden drüber reden. Ich verliere mich gerade selber überhaupt in meiner Story. Genau. Und genau, für mich ist das einfach so ein ganz toller Sport, weil so viele Facetten hat. Du spielst mal irgendwie alleine bei einer deutschen Meisterschaft, French, ne, da fliegst du dann mit dem Kader in Länder, wo du noch nie warst, mit 16 und hast dann so eine Möglichkeit, was, glaube ich, auch man erst so im Nachgang dann realisiert, was man überhaupt für, ne, ein Privileg dann hatte, das überhaupt ausüben zu dürfen. Und genau, um das abzuschließen, für mich ist Golf eben ein ganz, ganz toller Sport, weil ich es ja auch mit meinen Eltern spielen kann. Die spielen jetzt auch schon so lange wie ich. Natürlich nicht so gut, nee, Spaß, aber ne, die sind auch jedes Wochenende unter der Woche auf dem Platz. Aber wir können trotzdem zusammen spielen, weil Golf ja jetzt nicht so ein Sport ist wie Tennis, wo man ungefähr dasselbe Level haben muss.
Ja, ja, geh noch mal gerne tiefer rein. Wir wollen dich ja gar nicht unterbrechen. Ja. Du bist ja hier um stundenlang genau darüber zu sprechen.
Das stimmt.
Warum ist Golf so eine coole Sportart? Was fasziniert dich? Du hast gerade schon den Schwung angesprochen. Was sind Faktoren, die wichtig sind, die dann zum, ja, zur guten Qualität auf dem Platz führen oder eben zum Spaß?
Ja, also ich glaube, was eben es so spannend macht, ist, dass du ja 4-5 Stunden auf einer Runde ganz alleine mit dir selber bist. Also ich rede jetzt so vom Amateursport. Klar, wenn du auf der Tour spielst, hast du dann noch einen Caddy, der dir die Tasche trägt und dir auch hilft, ne, mental und mit dem Golfplatz. Aber trotzdem bist du ja alleine, ne, in deinem Kopf und musst 5 Stunden erstmal dich die ganze Zeit konzentrieren. Du musst jeden Schlag spielen, logischerweise. Und da ist, glaube ich, halt auch bei vielen dieses Mentale viel wichtiger noch als überhaupt das Talent und den Trainingsfaktor, den man reinbringt, weil man merkt das so oft. Ich finde, dass so ein Turnier kann man nie auf einer Sonntagsrunde irgendwie sich versuchen, selber reinzubringen, weil du bist dann eben mit dir alleine, stehst da auf der 6 und denkst, hätte ich mal auf der 4 nicht in den Wald gehauen, ne? Aber es ist leider schon vorbei, ne? Und das macht so spannend, diese mentale Geschichte dahinter, was man eben nicht sieht, wenn man nur so ein Sonntags-Nachmittags-Kartrunde betrachtet, sondern eben diesen Leistungssport-Golf bei einem Turnier.
Ich habe noch ein schönes Zitat von dir gefunden. Du hast gesagt, der Golfsport ist meiner Meinung nach sehr vergleichbar mit dem Leben. Man muss sich auf den Moment konzentrieren und kann nicht an der Vergangenheit festhalten oder nur über die Zukunft nachdenken, um glücklich im Leben und erfolgreich im Sport zu sein.
Mic drop.
Mic drop, girl.
Wow. Who said that?
Also bei mir stand Laura Kovo und dann dachte ich so, ja, es stimmt. Weil das, was du gerade angesprochen hast, dieses Thema, du bist alleine mit dir, du kannst nicht über die 6 nachdenken oder über die 4, wenn du es da verkackt hast. Du musst jedes Mal dich wieder raffen und jedes Mal wieder eben versuchen, in diese Leichtigkeit und in den Flow zu kommen, die du brauchst, um ja an alles zu denken, weil so ein Golfschwung ist ja mega komplex.
Ja, das stimmt. Es ist ganz spannend, auch wenn man jedes Mal verschiedene Spiele anguckt, was die alles für, es nennt sich ja irgendwie Drills und Sachen, die man dann noch macht, bevor man schlägt. Da hat ja jeder ganz verschiedene. Und für mich war das immer so ein Thema, vielleicht so ein kleiner Schwunggedanke und dann loslassen. Weil es bringt dich nicht voran, wenn du dann hier oben denkst, oh Gott, hier mache ich noch das und hier einmal runter. Nee. Sondern für mich war es immer so ein Schwunggedanke und dann feuerfrei. Und dann halt eben auf der Runde gibt es ja ganz, ganz verschiedene Taktiken, Möglichkeiten, Mentalcoaches, die dir dann helfen. Willst du auf der Runde ein Lied singen? Willst du dir irgendwie eine Geschichte ausdenken? Also es ist wirklich absurd, wie viele Ideen, Sachen es gibt, die man sich da dann überlegt, ja.
Erzähl mal ein paar, das höre ich zum ersten Mal.
Ja, nee, es ist ja ganz spannend, weil du hast ja klar deine Routine, die ja dann für jeden Schlag gleich ist. Ne? Also dann schaust du die Distanz, machst dann 1-2 Probeschwünge und dann schlägst du. Und dann hast du ja immer relativ viel Zeit, bis du das nächste Mal schlägst. Weil, wie ich gesagt habe, eine Runde dauert ja meistens auch fast 5 Stunden. Ja, und dann für mich war es halt irgendwie so, ich habe dann gesungen, irgendwelche Lieder, die ich da mag, gerappt oder mir irgendwie überlegt, wo ich jetzt gerne wäre, am Strand liegend oder so. Weil ich glaube, das Schlimmste ist halt, wenn du in diesem Tunnel bist, natürlich willst du in dem Tunnel sein, klar, also dieser Fokus von der Golfrunde, aber nicht in diesem Tunnel von, jetzt ist der nächste Schlag, oh Gott, ich lege es im Bunker, was mache ich jetzt? Ne? Also klar, man kann sich da schon überlegen, was mache ich jetzt, aber im Sinne von, wenn du 5 Stunden die ganze Zeit nur in deinem Kopf bist und so viel Kraft, ne, dafür dann auch aufwendest für jeden Schlag, irgendwann kannst du dann auch nicht mehr.
Spannend.
Deshalb, ja,
also ein bisschen
ganz
Ablenkung
genau.
auf dem Weg zum nächsten Schlag. Ja. Witzig. Ja. Was hast du noch so für Sachen, die für dich wichtig sind, um in die Zone zu kommen oder eben raus aus der Birne?
Jetzt direkt auf der Runde oder davor schon?
Auch gerne davor, also für einen guten Golftag. Was gehört für dich dazu?
Ja, gute Frage. Also ich habe halt meistens versucht, davor auf der Range machst du dich ja dann warm oder ne, Chipping Grün, ein bisschen Musik hören. Und ich muss sagen, so witzig wie es ja ist, jetzt Social Media zu machen, ich hatte, als ich dann gespielt habe, nie davor irgendwas gepostet oder so, ne, heute die Runde, weil für mich war das so ein bisschen immer dann leider auch so dieses, oh, ich jinx mir das jetzt. Wenn ich sage, hey Leute, heute um 8 Uhr Startzeit, dann dachte ich, oh Gott. Sondern das war dann wirklich immer, man ist da so schon davor einfach in seinem Tunnel und fokussiert sich dann halt einfach auf den Platz. Natürlich gibt's dann ne, die Vorbereitung auf die Löcher. Du hast einen Plan, wie du jedes Loch spielen willst.
Das machst du vorher.
Genau, du hast ja dann auch die Proberunde vor dem Turnier oder vor der Turnierrunde. Wo du dann dein Birdie-Buch hast, wo du die Löcher und Meter siehst und dann machst du dir da einen Gameplan für die Runde und hast ja theoretisch dann eine Strategie, wie du die jeweiligen Löcher spielen willst. Wenn es in der Theorie so einfach wäre, wird ja jeder gut spielen, ne? An der 1 ist wahrscheinlich dann direkt der Plan vorbei. Und dann geht's halt los mit mental, ne? Dann denkst du, jetzt habe ich mich da 2 Tage vorbereitet, hier überall eingetragen, wo der Ball landen soll.
Und
dann landet der aber dann nicht.
Gehackt.
Ja. Genau, und das ist halt ne auch hier meine tolle Quote mit dem Leben, weil es passieren halt immer Sachen, die du nicht davor planst und dann wirst du da ins kalte Wasser geworfen, musst dann halt ne mit einem kühlen Kopf versuchen, das Beste draus zu machen.
Ja, und man kommt halt nicht raus, das ist halt so das Besondere. Also klar, du kannst einfach die Tasche wieder einpacken und sagen, okay, ich setze mich jetzt wieder ins Auto, aber dafür bist du ja nicht hingefahren.
Richtig.
Und eben dieses zusammenreißen und dann irgendwie eben einen Weg finden durch die Frustration oder die Wut oder was auch immer man da gerade empfindet. Oder eben auch das High, wenn du denkst, oh Junge, ist genau wie ich es mir in mein Birdie-Buch geschrieben habe.
Genau.
Und dann eben, keine Ahnung, drehst du durch und verhackst halt die nächsten 3 oder brauchst dann, wie ich aktuell immer noch so 3 bis 4 Putts am Ende, was dann natürlich auch wieder die ganze Runde zerschießt. Mein Gott. Aber ja, herrlich. Laura, ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Welt des College-Golfs und College-Sports eintauchen, weil ich stelle mir das, ich weiß ein bisschen was über College-Sport an sich, ich weiß auch ein bisschen was über den Hockeysport am College, aber Golf weiß ich eben noch nicht so viel. Und ich stelle mir vor, dass es da auch sehr tough zugeht. Die Amis grundsätzlich haben ja eine sehr besondere Beziehung zum Sport an sich, zum College-Sport. Wie war deine Zeit da drüben? Was hast du da gelernt? Wie war da der Vibe? Nimm uns mal mit.
Genau, also ich bin nach North Carolina. Genau, ich hatte an der NC State, North Carolina State University, 4 Jahre studiert. Und bin direkt nach dem Abi hingegangen. Also es war dann so im August, bin ich rübergeflogen. Und dann ging es auch direkt los. Du hast ja dein Team, also man spielt immer zu fünft. Und reist dann zu den verschiedenen Turnieren. Wir hatten dann im Herbst, glaube ich, immer so 4 bis 5 Turniere. Jeweils 3 Runden. Und im Spring, also im Frühlingssemester, waren es dann, glaube ich, sogar ein paar mehr. So 7, 8 ungefähr. Und genau, du hast dann eben dein Studium, was du ja nebenbei sozusagen machst, weil halt Golf der Hauptfaktor ist. Und genau, dann war das eben so, wir hatten dann eben unseren Trainingsplan bekommen und darum mussten wir dann halt die College Classes bauen. Also es war dann schon klar, da liegt der Fokus und das andere muss halt natürlich auch super sein, aber halt Golfen sollte man schon gut spielen, ne? So. Und ja, dann hatte ich auch da direkt eine schöne Gruppe, weil du hast ja in den USA, ist das so aufgeteilt, Freshman, Sophomore, Junior, Senior, diese Levels an Jahren und dann waren wir zu viert. Also meine jetzt auch immer noch beste Freundin aus England, eine aus Kanada und eine aus Österreich und ich dann eben. Und es war halt so ein schöner Mix, weil unser Team relativ europäisch auch aufgebaut war. Das heißt, wir hatten halt viele Kulturen und es war auch schön, weil man nicht alleine dann in ein Team kam und wir halt zu viert schon eine große Gruppe waren. Und genau so hat sich das dann ja durchgezogen eben, dass du dann dein Studium machst und hast die Turniere und bist halt auch viel am Reisen, logischerweise, ne? Weil die Turniere waren dann halt immer mal irgendwie längere Fahrt mit Bus oder mit Flug dann eben. Aber du hast dann halt natürlich auch USA gesehen, konntest da, klar, ne, also man spielt die Turniere, sieht jetzt nicht viel von der Stadt, wenn man nach San Francisco fliegen darf.
Classic, ist ja meistens so.
Aber trotzdem ist man auf dem Golfplatz, ist dann eben dort und hat viel von USA gesehen, was man ja ohne diese Turniere hätten, also nicht die Möglichkeit gehabt hätte.
Ja, crazy, denke ich, aber gerade wenn ihr nur zu viert wart, ne? Wie klein dann die Chance ist oder die Wahrscheinlichkeit, so ein Scholarship, denke ich mal, dass du eins hattest, dann genau. Zu schießen.
Ja, ich weiß noch, das war auch so spannend, weil dieser ganze Prozess, um zum College Golf zu kommen, ist ja auch super spannend, weil da gibt es ja so viele Regeln. Also ich weiß noch, ich war in England, da war British Girls im Sommer. Und das sind halt so Turniere, die sehr, sehr wichtig sind und hochwertig für den Amateurbereich, wo dann die College-Coaches alle kamen und dann haben die da ihr cooles Logo auf der Cappy und einen Rucksack auf, machen dann überall Videos und du denkst dir so, oh, choose me, please, ne? Weil du willst natürlich ein Scholarship haben, weil ja auch dieses Schulsystem in den USA, das kann man sich ja gar nicht leisten jetzt als Deutscher, der, ich weiß gar nicht, ne, im Vergleich so ein Studium, was normal ist, jetzt kein privates, ist ja eine ganz andere Welt als in den USA. Ja.
Also bei uns ist das ja fast umsonst. Ich überlege gerade, an der LMU haben wir, glaube ich, 500 oder 600 Euro pro Semester bezahlt. Ja. Und ich glaube, in den USA sind das ja fast 300.000. Ja. Ich weiß gar nicht, sind das pro Jahr oder?
Also nee, ich glaube, so ein Semester kostet schon so zwischen 20.000 und wahrscheinlich auch gibt es kein Limit nach oben gefühlt.
Ja.
Genau. Ja, also das war dann eben ganz, ganz toll, da ein Stipendium bekommen zu haben. Und das war halt eben so dieser Weg, den viele dann von den Älteren aus meinem Club dann gemacht haben. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das will ich auch machen. So, ich hatte gar keine Ahnung, aber das war cool und das haben viele gemacht. Und ich dachte, ja, das mache ich jetzt auch. Und dann hat's geklappt.
Ja, und dann hat's geklappt. Und dann hast du ja sozusagen das Profi-Life gelebt. Weil so wie du gesagt hast, auch die akademischen Leistungen waren wichtig und da war auch ein großer Anspruch drauf. Aber es kam eben doch an Stelle Nummer 2. Und du hast aber auch gesagt, das fand ich auch spannend, das hat dir schon so ein bisschen den Spaß genommen.
Hm.
Geht da gerne nochmal rein.
Ja, also ich muss sagen, ich habe nie viel trainiert. Also ich war schon immer so jemand, ich habe halt so das gemacht, was gemacht werden musste, wenn wir jetzt mit dem Kader irgendwo waren.
Ein gutes Pferd.
Ne, genau. Nur so hoch, wie ich musste. Und da war es dann halt eben so, ja, wir haben jetzt halt 4 Stunden Training. Und ich so, okay. Also ich ja dann auch anscheinend. Und dann halt, ne, dann stehst du da. Und für mich war dann halt dieser mentale Aspekt dann leider, wo ich immer schon dachte, so, ich bin mental sehr gut.
Mhm.
Aber für mich war dann eben dieser Aspekt, okay, ich stand aber jetzt 4 Stunden im Bunker und ich stand 4 Stunden auf der Range. Wieso spiele ich dann nicht gut? Ne, also das hat mich dann halt so getriggert selber, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt nicht ganz so viel Energie und ne, Aufwand betrieben habe und spiele dann okay, ja gut, ich habe halt nicht genug trainiert. Aber dann habe ich diesen ganzen Aufwand betrieben und habe so viel trainiert und dann spiele ich nicht gut. Dann dachte ich aber, an was liegt es denn dann? Und nee, genau, also es war eine, schon, also ich würde schon sagen, es war eine harte Zeit, diese 4 Jahre, weil es war natürlich jetzt kein Sommerurlaub. Ne? Also es war ja wirklich harte Arbeit und viel Reisen und wenig Schlaf und ne, man musste da auch ein gutes Zeitmanagement für alles haben. Ich würde aber diese Zeit nie, nie missen wollen, weil das waren schon so die 4 besten Jahre meines Lebens im Sinne von, ich habe mir das selbst erarbeitet, ne? Das hat mir keiner geschenkt. Natürlich hat mir jemand das Scholarship geschenkt, ja, aber ich hab mir das diesen Weg dahin erarbeitet und das dann eben 4 Jahre durchgezogen zu haben und auch meinen Abschluss gemacht zu haben, das war wirklich Hammer.
Ja, cool.
Ja.
Glaube ich sofort. Und ich habe gesehen, du hast währenddessen auch schon angefangen, so ein bisschen zu bloggen. Also ich habe das Gefühl gekriegt, dass du immer schon so eine Affinität eben zu Social hattest, zu ja diesem Darstellen des eigenen Weges und so The Cute Chaos. Ja, damit hast du angefangen. Das stimmt, fand ich witzig. Da ging es für dich irgendwie vor allem um Fashion und eben diesen Lifestyle des College Athletes so ein bisschen darzustellen. Danach, das habe ich nicht gefunden oder nicht nochmal gesehen, warst du auch einmal kurz der Golf-Influencer Deutschland? Stimmt das? Nee,
ich glaube nicht.
Nee, guck, ja, dann keine Ahnung, falsch verstanden oder der Artikel war da ein bisschen komisch. Und jetzt hast du dich auf jeden Fall konzentriert, vor allem auf TikTok und Insta.
Mhm.
Hast auch vor einigen Monaten zumindest zuletzt das letzte YouTube-Video gepostet. Dich also voll da drauf konzentriert. Könntest du mal wieder machen.
Ich glaube ja, stimmt.
Vloggen im Longformat kommt wieder. Erzähl doch mal, wie du dann dazu gekommen bist oder wie für dich sozusagen der Switch von diesem fokussierten Vollpush kam hin zu, ich kann ja noch einen anderen Weg finden, meine Passion weiterzumachen, aber eben mit einem Twist.
Genau, also wie du schon gesagt hast, habe ich schon immer so ein bisschen mein Leben dokumentiert und mir hat das schon immer Spaß gemacht, das zu posten. Und damals gab es ja, so wie Instagram heute ist und TikTok, das gab's ja noch gar nicht. Und manchmal bin ich dann auch so ein bisschen traurig, dass wir damals noch nicht TikTok hatten, weil ich glaube, das wäre auch mega cool gewesen, so im College das eben zu dokumentieren.
Stimmt.
Aber gut, so ist es. Es gab's nicht, kann man da jetzt auch nicht traurig drüber sein.
Du hast bestimmt ein paar geile Fotos auf deiner alten Digicam.
Genau, so Snapchat und Boomerangs, so die kann ich jetzt leider nicht mehr posten. Nee, aber ich bin auch happy darüber, weil so konnte man auch irgendwie ein bisschen besser im Moment leben, ne? Nee, Spaß.
Stimmt.
Aber das war aber trotzdem eine schöne Zeit und hatte dann so ein bisschen eben auf Instagram angefangen, das zu posten. Und dann hatte ich eben, 2019 war das dann, meinen Bachelor in den USA gemacht, bin nach Hause gekommen, da hat man dann nochmal Bundesliga gespielt. Und dann dachte ich mir, ich will eigentlich nicht zu Hause bleiben in der Region und wollte schon immer in eine große Stadt. Und dann irgendwie bin ich dann, ich glaube, dann war Corona und bin dann nach Corona mal nach Berlin gefahren. Und dann dachte ich, irgendwie ist es ganz cool und bin hier dann geblieben tatsächlich. Und hatte dann auch meine Golfschläger gar nicht mitgenommen. Also das war für mich dann so, okay, ich bin jetzt fertig mit Golf. Ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann dachte ich, irgendwie ja doch schade. Also ich vermisse ja doch so ein bisschen das Spielen. Und habe dann irgendwann mal wieder meine Schläger geholt und, was heißt angefangen, ne? Halt einfach wieder gespielt. und habe dann aber irgendwie festgestellt, mir macht es irgendwie gar keinen Spaß leider, weil ich doch noch sehr gut gespielt habe, aber es dann ja gar keinen, niemand gesehen hat in dem Aspekt. Also ich habe dann irgendwie sonntags mit Freunden mal gespielt und spiele dann da so 5 unter und ich dachte mir, ja, geile Runde, aber was bringt es mir denn jetzt? Ne? Also es war dann wirklich so, es bockt keinen und mir macht es irgendwie auch keinen Spaß. Und da kam dann halt leider wieder so dieses Denken von, man ist einfach ein Competitive-Spieler gewesen und schon immer. Und ich bin sehr ehrgeizig. Und für mich war dann leider dieses, der Spaß am Sport hat sich dann nicht so übertragen, weil dieses Competitive-Mindset einfach zu laut war. Und dann irgendwie bin ich wieder ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, da waren so ein paar Golfcamps, wo ich dann mal eingeladen wurde. Und habe dann so ein bisschen dieses Content-Ding für mich entdeckt. Und so hat sich das dann entwickelt tatsächlich.
Wie witzig. Ich bin gerade noch hängen geblieben bei, ich bin einfach mal nach Berlin gefahren und dann bin ich da geblieben.
Stimmt.
What do you mean?
Ja, das kann ich auch gerne nochmal. Das kann ich gerne auch nochmal erläutern. Also ich wollte, wie gesagt, immer eine große Stadt. Und für mich war London so in meinem Kopf und ich war davor noch nie in London. Also ich dachte einfach, ja, das, glaube ich, wäre mein Ding. Und dann, wie gesagt, ging das nicht mit dem Reisen. Aber ich wollte dann auch nicht zu Hause bleiben und hatte dann einfach mal gedacht, komm, ich fahre mal nach Berlin mit dem Zug übers Wochenende und schaue es mir mal an. Weil für uns jetzt aus dem Dorf in Baden-Württemberg war halt so, Berlin ist man mal hingefahren mit der Schulklasse. Oder wir hatten, ich glaube, mit 12 meine erste deutsche Meisterschaft in Wannsee. Aber da siehst du ja auch nichts von der Stadt.
Nee.
Und dann hatte mir das ganz gut gefallen. Und ich hatte dann super spontan eine Untermiete angeboten bekommen. Ne? Also eine Untermiete hier in Prenzlauer Berg dann. Und dann dachte ich, ja okay, mit Covid und Homeoffice gehe ich jetzt einfach nach Berlin. Und hatte das dann abgeklärt und es hat auch alles dann halt zu einfach geklappt. Und dann war diese Untermiete fertig. Und dann dachte ich mir, ich will eigentlich gar nicht wieder nach Hause. Und hatte dann auch ganz, also so einfach innerhalb von einer Woche meine Wohnung gefunden. Ne, und wer ne, Mieten und Wohnungssuche in großen Städten kennt, weiß, man findet innerhalb einer Woche keine Wohnung. Und ich hatte das Gefühl, das hat sich halt alles so gefügt. Und es wäre blöd, das nicht zu machen. Und so bin ich nach Berlin gezogen.
So, und dann hast du dich konzentriert auf die Golf Content Creation. Mhm. Und da musst du uns natürlich jetzt nochmal mitnehmen. Was machst du da alles? Du bist ja sogar mit Magenta jetzt gemeinsam im Boot, stehst da vor der Kamera.
Ja.
Was gehört alles dazu?
Ja, es hatte witzigerweise erst letztes Jahr angefangen, dass ich mich fokussiert habe auf Golf Content. Davor war es eben so ein bisschen gefühlt, wie das ne, auch einfach auf Instagram so passiert, so sein Leben und Lifestyle und Reisen, aber das hatte jetzt so keine rote Linie. Und dann hatte ich irgendwie letztes Jahr angefangen mit diesen Play a Hole with Me Videos. Das hatte auf TikTok angefangen. Und da war noch so ein bisschen dieser Punkt, Instagram war ja immer so ein bisschen diese, was heißt mysteriös, aber man wollte so ein bisschen ne, irgendwie so Dark Aesthetic Fotos posten und man hat nicht geredet und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann gedacht, ja komm, diese Videos gehen relativ gut auf TikTok und die Leute nehmen das auch sehr gut an. Und dann dachte ich, ja komm, poste ich es einfach mal auf Instagram. Und dann ist das halt eben so ein Stein ins Rollen gekommen. Und dann hatte ich eben diese Play Ho With Me Videos gemacht und dann irgendwann auch mal gesagt, ne, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, so Freunde der guten Unterhaltung. Und das wurde dann halt jetzt einfach zu so einem, ich nenne es mal Markenzeichen. Und das ist ganz, ganz toll, weil dann auch viele Leute mich irgendwie auch mal ansprechen bei Golfturnieren und sagen, oh, Freunde der guten Unterhaltung und so weiter und wollen ein Foto mit mir. Ich sehe, aber ich, mit mir? Die so, ja klar. Und das ist halt noch so, ja, also total schön, weil es ja auch so einfach so gut angenommen wird.
Ja, mega. Wer ist denn so in deiner Community da? Sind das vor allem Männer oder folgen dir auch die Girls?
Also mir folgen Gott sei Dank auch die Girls, aber weil man ja auch sieht, ne, dass Golf immer noch einen Fokus bei Männern hat, ist natürlich, würde ich so ein bisschen mehr als 50% sagen, Männer auch. Natürlich bin ich auch total happy, dass mir die Männer folgen.
Ja, klar. Nee, nee.
Aber ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass sich auch viele Nachrichten in meinen hier in meiner Inbox habe, wo dann auch Mädels schreiben, dass sie jetzt anfangen wollen und sie das total cool finden und durch mich dann auch den Weg zum Golfsport gefunden haben. Und das finde ich einfach unfassbar schön.
Voll. Erzähl uns da doch gerne nochmal aus Insider-Sicht, wie steht's denn um den deutschen Frauengolf überhaupt? Sagt man eigentlich das Golf oder der Golf?
Das Golf, warte mal.
Das Golf. Um den deutschen Frauengolfsport.
Ja, so. Genau, also ich war ja theoretisch immer in dieser Bubble von Bundesliga und Nationalkader etc. Und natürlich da steht es um den Frauengolfsport super, im Sinne von, es gibt so viele Nachwuchsspielerinnen und super gute Spielerinnen, die auch alle diesen Weg gehen, eben in die USA, Nationalkader, dann auf die Profitour wollen und es natürlich dann auch versuchen. Und eben, wenn man jetzt so diesen Amateurbereich, also klar, theoretisch ist ja Golf immer ein Amateursport, bevor man ins Profilager wechselt, aber ich rede jetzt so ein bisschen von die jetzt anfangen und Anfänger sind, sind ja auch dann eben Amateure. Und ich glaube, da ist es schön, weil es wächst und Golf eben auch in Deutschland vor allem so eine neue, dynamische Gruppe wird, die dann auch anfangen wollen und spielen.
Die du natürlich auch ein bisschen unterstützt und hoffentlich ein bisschen lockst mit deinem Content, mit deinem Account.
Genau, ja.
Wenn wir jetzt aber nochmal in den Profibereich schauen, wer sind denn die Leading Nations aktuell und wo ordnen sich da die Deutschen, vor allem gerne die Ladies ein?
Ja, also klar, wenn man jetzt LPGA betrachtet, sind halt natürlich sehr, sehr viele Nationen, die da mitspielen. Ich denke, dass viele, die auf dem College auch waren, da eine sehr gute Ausbildung bekommen und da dann vorne auch mitspielen können. Ich weiß noch, ich hatte jetzt am Wochenende auch eine amerikanische Spielerin gesehen, mit der ich auch früher mal im College gespielt habe. Mhm. Und die war halt schon immer so Ausnahme. Also ne, ich spiele da eine super Runde und die hat nochmal 20 Schläge besser. Das war halt so, was macht sie, was mache ich denn falsch? Ne? So nach dem Motto. Und so ist es halt in jedem Sport. Manche haben halt einfach so diese, ich weiß nicht, so ein ganz kleines Ding, was die anders machen, was dann halt sie eben, ich bin jetzt Content Creator und sie spielt Top der Welt, ne? Spaß. Aber ja, es ist crazy. Dann eben, die Deutschen sind natürlich jetzt auch dabei. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die da auch oben mitspielen, Majors gewinnen. Aber es ist halt leider, ne, ich wünsche dir was. Es ist eben der Sport. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Also da ist halt dann eben einfach dieses, ob es jetzt Glück ist, Talent, Training, mental, so viele Punkte, die zusammenspielen. Da kann man jetzt nicht sagen, an was es liegt. Aber ich würde natürlich mir wünschen, dass auch die German Girls weiter oben mitspielen, ja.
Das Leben auf der Tour ist auch mega hart, ne? Das kann man auch so ein bisschen mit dem Tennis vergleichen, weil man verliert ja eigentlich ständig und muss richtig viel investieren, damit man einfach ja nicht nur reinkommt, sondern ja auch dann irgendwie immer wieder den Cut schafft und so. Und bis zu einer bestimmten Ebene, bis zu einer bestimmten Hürde verdient man ja auch einfach super wenig Geld.
Ja, das stimmt. Und jetzt auch, wo du Tennis ansprichst, ich glaube halt auch, dass dieser Vergleich nochmal so hart ist. Ich glaube, das wollte ich vorhin auch nochmal sagen mit Golf als Sport. Wenn du zum Beispiel im Tennis, ne, hast jetzt mal einen schlechten Schlag oder einen schlechten Punkt, wie auch immer, das ist ja dann aber abgehakt. Und bei Golf ist es eben so, du kannst 17 Löcher Full Focus super spielen, aber wenn die 18 halt nicht gut ist, dann ist leider diese komplette Runde einfach
Im Arsch.
Ich wollte auch gerade sagen im Arsch, aber ich wusste nicht, ob ich das sagen darf.
Du darfst, hier dürfen wir alles sagen.
Und das ist halt eben dieses Ding, du hast dann eben 2 Tage Turnier bis zum Cut, wie du schon gesagt hast. Hoffentlich spielst du Weekend Golf und dann machst du sonntags den letzten Part, packst die Schläger ein und fährst zum nächsten Turnier. Und das ist halt sehr, sehr hart und man sieht das ja logischerweise bei allen, ob es jetzt die Männer sind, die Frauen in Europa oder in den USA, so ist einfach das Leben auf der Tour. Und was ich halt im Golfen so spannend finde, es gibt ja nur einen Gewinner. logischerweise, ja, genau, von irgendwie, was auch immer, manchmal 180 Teilnehmern. Und du kannst sehr, sehr gut spielen, bist irgendwie immer Top 25, Top 10. Aber natürlich willst du ja gewinnen. Du willst ja den Pokal in der Hand halten. Aber es ist halt leider beim Golfen eben sehr schwer, weil, wie gesagt, nur einer steht ganz oben, ne?
Wie genau verdient man denn sein Geld? Gibt's nach dem Cut, also wenn du das Weekend-Golf schaffst, kriegst du dann schon irgendwie eine kleine Fee oder nur die Top 10 und dann nochmal Top 3 anders? Oder wie ist das gestaffelt?
Ja, also es ist so gestaffelt, dass du den Cut schaffen musst, um dann eben ins Geld zu kommen. Also jeder, der den Cut schafft, ist dann in dieser Prize Money drin. Und es wird ja natürlich dann von oben nach unten kaskadiert, eben, dass wenn du jetzt Letzter im Cut bist, natürlich nicht so viel Geld dann übrig bleibt. Und dann gibt's ja auch nochmal Riesenunterschiede zwischen der Ladies European Tour und LPGA. Und natürlich auch von Turnier zu Turnier unterschiedlich. Also jetzt, glaube ich, bei Evian war die Prize Money war, glaube ich, 9 Millionen Dollar. Wo dann die Gewinnerin 1,5 Millionen bekommt. Und dann, wie gesagt, runter kaskadiert, ja.
Okay, aber ist es im Golf schon dann ähnlich, Männer, Frauen auch?
Nee, leider nicht. Also jetzt, wenn man die Europe Tour betrachtet, DP World Tour und Ladies European Tour, ist es klar leider immer noch nicht gleich. Wird es auch nie sein, weil eben, ja, es ist halt leider so, dass bei den Männern mehr Leute zuschauen als bei den Frauen. Ob es jetzt im Fernsehen ist oder ne, vor Ort. Und es ist auch ganz toll, dass eben viele Partner und Sponsoren viel auch für den Frauensport machen, dass es dann auch so große Bühnen gibt, wie jetzt letzte Woche in Evian und das einzige Ladies European Tour Turnier in Deutschland in Hamburg eben. Aber klar, es ist halt eben immer noch ein Unterschied.
Sag noch mal so 3 coole Golf-Girls außer dir, die jetzt auf jeden Fall im Kopf behalten werden müssen, denen unsere ZuhörerInnen folgen sollten, können.
Okay. Also ich bin, klar, jetzt großer Fan von Nelly Korda, war ja auch lange Zeit Nummer 1 der Welt. Ich glaube, jetzt aktuell gerade nicht Nummer 1 der Welt. Vielleicht bin ich da auch falsch, aber ganz, ganz tolle Sportlerin natürlich und super Golferin. Ich mag auch sehr gerne Charlie Hull aus England.
Auch egal, immer so raucht vorm Abschlag.
Ja, genau. Queen. Mega gut, wirklich Queen. Und Olivia Cohen ist auch eine sehr gute Freundin von mir. Mit ihr habe ich damals, ich glaube mit 13 das erste Mal die Deutsche Meisterschaft gespielt. Genau, sie spielt auch auf der Tour, LET, LPGA.
Heftig.
Genau, und ja, sie kenne ich auch schon ganz, ganz lange und deshalb ist das auch ein Follow wert.
Auf jeden Fall. Den Follow schenke ich auf jeden Fall gleich, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Hat doch direkt gefunzt hier. Laura, wir machen weiter mit unserer zweiten Hälfte des Gesprächs. Jetzt kommen unsere 3 kleinen Kategorien, die du so nicht sehen kannst. Sie sind ja eingepackt in die Bubbles. Yeah. DFB-Pokal-Draw. Blind musst du ziehen. Mit welcher machen wir weiter?
Mit der linken, also in deiner rechten Hand, ja.
Alrighty, was haben wir hier? Wir haben direkt den Einwurf, das Thema deiner freien Wahl, das einer Bühne bedarf. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich habe mich ja auch natürlich vorbereitet und habe überlegt und hatte dann auch so ein bisschen natürlich auf meinen persönlichen Weg geschaut und hatte so diesen Satz eben, warum man nicht auf den perfekten Moment warten soll, als Einwurf genommen. Und soll ich gleich direkt damit ausführen?
Ja,
genau.
Bitte.
Und ich hatte immer so ein bisschen mit diesem perfektionistisch sein, was heißt ein Problem? Aber für mich war das immer so, ich will alles perfekt machen, bevor ich es anfange. Und das war auch damals schon im Golfen so. Ich muss alles perfekt machen, alles muss perfekt sein. Und das bringt leider nichts. Und vor allem jetzt auch im Leben, im Business oder allgemein, war für mich dann immer dieser Aspekt, ich werde jetzt, ne, auch wenn man jetzt ganz blöd auf Instagram sagt, das will ich nicht posten, das ist noch nicht gut genug. Oder ich will jetzt vielleicht diese E-Mail nicht schicken, weil ich glaube, ich bin noch nicht ready. Und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt auch gelernt habe, sag ich mal, nach anderthalb Jahren, einfach zu machen. Und es wird dann auf dem Weg irgendwann mal gut. Aber es wird nie perfekt werden. Also ich glaube auch nicht an perfekt, weil man immer lernt. Und wenn ich jetzt so betrachte, was ich vielleicht vor einem Jahr gemacht habe, denke ich mir, oh Gott, oh Gott. Aber das ist ja das Schöne, weil man eben so gewachsen ist und sich dann einfach verbessert hat oder die Sache dann eben verbessert hat.
Toller Einwurf. Vielen Dank. Ich stimme dir 100% zu. Aber witzig auch, weil ich habe jetzt sofort gedacht an deinen Blog, The Cute Chaos.
Ja. Ja.
War der auch perfekt? Weil für mich ist so Bloggen und Content Creation automatisch nicht perfekt. Weil sonst, wie du sagst, du kriegst nichts raus. Du publizierst gar nichts, weil du nie zufrieden bist.
Ja, ich finde das so witzig, weil damals war ja dieses Namensding auf Instagram so ein Thema. Deshalb hatte ich mir auch diese The Cute Chaos ausgedacht, weil jeder hatte irgendwie so einen lustigen Namen. Also ich kann mich da irgendwie an das waren auch so Fashion-Blogger so erinnern, die dann alle irgendwie einen lustigen Namen hatten.
Voll, ja.
Und dann dachte ich brauche auch was Cooles. Dann habe ich meine Mama gefragt, und was soll ich nehmen? Sie so, ja, das ist so ein Chaos. Ich so, okay, habe den Namen gewählt und hatte dann auch, ne, so gebloggt. Und ich glaube, das ging dann auch so ein bisschen um College-Life und so weiter. Und natürlich, wenn ich mir das jetzt angucke, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch finde, aber wenn ich mir das angucke, würde ich mir jetzt auch denken, oh Gott, was habe ich denn da gepostet? Aber das ist ja auch das Schöne, dass eben einfach man alles ausprobieren muss und sollte, weil für mich ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn ich so überlege, und das hat sich auch schon immer beim Golfen durchgezogen, ich möchte nicht, wenn ich jetzt mit der Runde fertig bin oder später im Leben sitzen und denken, hätte ich mal gemacht. Also ich will lieber sitzen und denken, oh Gott, war das unangenehm, anstatt hätte ich mal.
Ja, und damit sprichst du auch was ganz Wichtiges an, was vor allem leider ja so viele Girls in ihrem Arbeitsleben auch zurückhält. Weil wir sind nun mal in einer kapitalistischen Welt, die nach diesem Patriarchat funktioniert. Und da müssen wir uns selber erlauben und den Mut zusprechen und Sachen zu nehmen und Sachen zu machen einfach, die uns vielleicht eben in bessere Positionen bringen oder so.
Absolut.
Und das fehlt leider noch oft. Deswegen großer Fan davon. Einfach mal ausprobieren. Ja. Du hast es so schön gesagt, es wird dann unterwegs vielleicht gut oder man passt es halt an oder biegt nochmal ab oder
ja.
Man weiß ja auch manchmal gar nicht, wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel beim Content bleiben, man weiß ja gar nicht, was funktioniert, wenn du nicht 100 Sachen ausprobiert hast.
Richtig, ja. Ja, und ich glaube eben auch so dieser perfekte Moment, auf den man wartet, der kommt nie. Also man muss sich den einfach nehmen.
Ja.
Und das habe ich jetzt dadurch dann auch gelernt, weil ich glaube, wenn man eben zu lange wartet, dann verpasst man den Moment.
Absolut. Timing ist alles. Und Timing ist aber auch ruthless, weil wie du sagst, Momente vergehen auch. Und manchmal sind Türen eben nur für einen Spalt breit eine Minute lang offen.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde das. Hinfallen,
aufstehen, wieder probieren.
Ja.
Bitte.
Absolut.
Hab ich dich gerade unterbrochen?
Nee, alles gut. Ich wollte irgendwas einwerfen, aber das hatte auch nur damit zu tun, wie ich dann eben nochmal dazu gekommen bin, weil ich hatte eben letztes Jahr dann diesen Content Output sozusagen, ne, angefangen einfach nur, weil ich da so meine ganze Energie dann reingesteckt hatte. Ich hatte eine Trennung tatsächlich und habe dann so den Spaß an Golf wiedergefunden und habe dann, wie gesagt, diese Energie da reingesteckt und von so einem Moment, was irgendwie, ne, so einer der schlimmsten Momente im Leben ist und sowas, dadurch dann das, wo ich jetzt bin, in dieser Zeit für mich entdeckt und genau, from the ground up gebildet sozusagen.
Ja, mega geil. Und es läuft ja offensichtlich mega und wir drücken dir die Daumen, dass es dich noch überall hinträgt.
Danke.
Zwei weitere Kategorien haben wir noch.
Die in der linken, in deiner linken Hand, yes.
Was haben wir hier? Oh, ich bin gespannt, Laura. Der Head Coach.
Head Coach.
Das ist ein Mensch oder viele Menschen oder eine Tätigkeit oder sei kreativ. Vielleicht ein Buch oder irgendein Moment in deinem Leben, der für dich wie ein Head Coach in einer Sportsituation fungiert. Gibt's da was? Gibt's vielleicht einen Moment oder viele Momente, in denen dich jemand oder etwas durchgecoacht hat, besser gemacht hat, an die Hand genommen?
Puh, das ist mega der gute Punkt oder gute Frage, wie auch immer man es nennen mag. Ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht, das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, natürlich gibt es ganz, ganz viele, ich würde es jetzt in diese Kategorie Head Coaches dann eben packen, die natürlich mich auf dem Weg supportet haben und dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin und wie ich dann auch das Leben sehe und wie ich durchs Leben gehe. Und was ich auch ganz, ganz oft sage, und ich will das jetzt auch gar nicht so auf mich beziehen, aber natürlich würde ich jetzt, wie auch schon gesagt, alle, die mich so geshaped haben, damit einbeziehen. Aber ich würde tatsächlich sagen, ne, so wie Snoop Dogg, I wanna thank myself,
Hatten wir auch schon davor, ja?
Weil ich hatte da letzt drüber nachgedacht im Sinne von, natürlich glauben meine Eltern ganz, ganz doll an mich und supporten mich und jeder, ne, auch so ein Trainer in Vergangenheit. Aber ich habe manchmal so Momente, wo ich denke, niemand glaubt so sehr an mich selber wie ich. Also manchmal denke ich mir wirklich, ich kann alles schaffen und bin so, ne, also ich sag das mal in so einem positiven Delusional, dass ich mir denke, ich kann President of the United States werden. Natürlich das nicht, aber im
sag
Sinne von...
Das nicht, sag das nicht,
ja.
Wer weiß.
Wer weiß, vielleicht ändern sie noch die Regel. Nee, Spaß, aber im Sinne von, wenn du nicht an dich selber glaubst, dann glaubt's halt leider auch keiner mehr. Und das trägt mich so durch, im Sinne von in jeglicher Lebenslage.
Und ehrlich gesagt, ist das der beste Head Coach. Wir hatten das schon einige Male in einigen Folgen, aber eben noch nicht so oft, wie ich mir das wünschen würde. Weil das ist doch genau die Wurzel und die Essenz von dem, warum wir hier den Podcast machen. Genau das ist der Unterschied, warum eben Girls dann vielleicht am Ende doch in der Führungsposition in der Männer-C-Suite sitzen und die Entscheidung treffen und andere Mädels mit hochnehmen. Wenn du jetzt so an deine Antwort denkst und an das, was gerade, während du gesprochen hast, da in dir passiert ist, wo kommt dieses Selbstbewusstsein her? Wo kommt diese Resilience her, die das ja auch ist? Immer wieder, wenn es mal scheiße läuft und es wird auch mal scheiße laufen, du hast gerade von deiner Trennung gesprochen, eben wieder diesen Antrieb zu finden, zurück in die Bewegung zu kommen, in den Optimismus, in den guten Vibe, in die Positivität, die dann wieder eben alles ins Rollen bringt.
Auch mal wieder eine ganz, ganz gute Frage. Ich glaube, das sind viele Faktoren. Ich würde schon sagen, dass ich schon immer sehr selbstbewusst war. Aber ich glaube tatsächlich auch, mein Lebensweg mich selbstbewusst gemacht hat. Im Sinne von, ne, mein Golfspiel, meine Uni, Bachelor gemacht zu haben. Ich bin 4 Jahre einfach in die USA gezogen. So dieser Lebensweg hat mich dann auch eben einfach geprägt und mir dann dieses Selbstbewusstsein gegeben, weil ich da auch sehr stolz drauf bin, was ich geleistet habe. Und ich habe auch ist mir das so aufgefallen, dass für mich auch, ne, klar gehört ja auch dazu, egal wie man auftritt und in welchen Raum oder in welche Räume man kommt, was man auf Instagram postet, ne, oder in die Welt raus online schickt. Mir ist es wirklich egal, was andere sagen oder was andere denken. Und ich habe auch so gar nicht mehr diesen... Was heißt, ne, mir ist nichts peinlich, weil ich auch, ne, die Sachen, die ich mache, bin ich stolz drauf und das ist jetzt auch nichts Fragwürdiges, wie auch immer. Und für mich gibt's da dann auch nicht, dass ich denke, oh Gott, was ist, wenn der jetzt das und das über mich sagt? Weil ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt mit diesem, man muss einfach machen, wenn man eben immer im Kopf hat, was ist, wenn andere das nicht gut finden. Das ist ja auch nochmal so ein hemmender Faktor, wieso man Sachen eben nicht macht. Und genau, ich glaube, zusammengefasst ist das eben so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein, Resilience basierend auf meiner History, wie auch immer, Golf und Leben zugleich, ja.
Ja, toll. Und es gibt ja auch so viel Freiheit. Stellt euch vor, alle, die jetzt zuhören und denken, oh Mann, I wish, was man alles machen kann. So wie du sagst, ich könnte auch President of the United States sein. Ja. Und genau so entstehen ja irgendwelche geilen Projekte oder großen Ideen, und die nicht sofort wieder im Keim erstickt werden. Total. Weil ich sage, ich habe kein Geld oder keine Zeit, ja, oder nicht die Kontakte. So, nee, wer weiß. Wer, ja, weiß. Irgendwie geht's schon.
Ja, mal und gucken. Ich finde auch, ne, also man ist ja jetzt auch, wie gesagt, ich werde dieses Jahr 30, und das war ja auch immer so, vor allem bei Frauen, oh Gott, Alter und älter werden, wie auch immer. Und für mich ist das so, ich würde jetzt nicht noch mal gerne 20 sein. Ich würde nicht noch mal gern 25 sein. Und ich freue mich auch auf the 30s, weil ich glaube, das auch ein ganz wichtiger Step dann ist und man so viel lernt. Und mit 25 war ich auch nicht, wo ich jetzt bin, im Sinne von, wie ich denke und Selbstbewusstsein.
Ja, das ist toll. Amen.
Amen.
Nothing to add.
Und ja, vielleicht sieht es morgen auch wieder anders aus, ne? Also so ist es, ne? Man will, nee, jetzt auch glaub natürlich.
Ich glaube nicht. Vielleicht strugglest du morgen, vielleicht hast du morgen deine Tage und vielleicht hast du morgen eine Absage gekriegt und denkst, boah, scheiße, und habe ich Quatsch erzählt, aber dann fängt man sich auch wieder. Wenn du das so jetzt so sagen kannst, dann ist das schon da. Dann ist das deine Überzeugung und dann ist das schon fest. Niemand wackelt nie, aber da muss man halt erstmal hinkommen. Ja. Und das ist toll. Thanks for sharing.
Letztes.
Eine letzte Kategorie haben wir noch, und das ist das Shootout.
Okay.
Eine Fragenhagelrunde, eine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Ich muss es auch mal eigentlich anders nennen, weil ich möchte natürlich nicht, dass du nur kurz antwortest, sondern wir wollen auch ein bisschen ausführliche, die Laura hinter den Fragen natürlich kennenlernen.
Okay.
Erste Frage. Was ist dein Nummer 1 Favorite Golfplatz, auf dem du je gespielt hast?
Dominikanische Republik, Teeth of the Dog. Mhm. Ja. Am Meer. Nicht
verkehrt.
Toll.
Ja.
Warm.
War da auch eine besondere Runde oder war das für dich einfach wirklich nur am Meer, Sonne, Domrep?
Ja, wir hatten da, das war auch mit College eben, das war unser Spring Break Turnier und das war das erste Mal, dass wir so ein bisschen auch mal einen Strand und mal einen Cocktail natürlich alkoholfrei hatten. Aber das war einfach ganz, ganz toll, die Möglichkeit zu haben, mit eben dem Sport so ein tolles Land zu sehen, auf jeden Fall.
Ja, geil. Was ist dein Ritual oder deine Routine, um dich vor der Golfrunde in die Zone zu bringen?
Ich glaube eben dieses Ankommen auf dem Platz, dann ist man schon so ein bisschen in diesem Headspace und dann die normale Routine eben, Range, Putten, nochmal einen Ball markieren, Birdie-Buch schauen und sich dann eben so ein bisschen schon mal die Schläge vor Augen zu führen, die man spielen will.
Klingt toll. Was hast du mit Dietmar Hopp zu tun?
gute Frage. Also Dietmar Hopp hat ja eben St. Leon Roth gegründet, in dem Golfclub, wo ich angefangen habe zu spielen und mein Leben lang auch gefördert wurde. Und was ich mit ihm zu tun habe, sozusagen nicht so viel, aber er hat natürlich mein Leben geprägt in dem Sinne, dass er mich gefördert hat und diesen Golfclub halt zu dem gemacht hat, was er ist. Und da bin ich ihm natürlich super dankbar, weil man merkt das ja auch immer wieder so, Jugendarbeit und dieser ganze Förderkreis kann ohne so jemanden wie Dietmar Hopp nicht passieren. Und so viele Kinder haben dadurch dann einen Sport, eine Karriere, Freunde gefunden. Und da ist das eben die Verbindung, die ich mit ihm habe, ja.
Würdest du dich eher als Individual- oder Teamsportlerin bezeichnen?
Ich glaube, ich würde mich tatsächlich immer als Teamsportler bezeichnen, in dem Sport, der eigentlich ein Einzelsport ist. Weil mir schon immer dieser Aspekt gefallen hat oder sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Man ist, ne, so part of something bigger und man ist füreinander da und hat dann so mal einen kleinen Huddle, wo alle dann Go Team rufen und so weiter und supportet sich gegenseitig. Und auch wenn Golf natürlich auch im Profibereich ein Einzelsport ist, hast du trotzdem immer die ganze Nation, die zusammen sind. Oder wenn ich jetzt mit Freunden auch auf die Runde gehe, nicht mehr im Profibereich, ist man trotzdem zusammen und supportet sich, hilft sich gegenseitig. Und deshalb würde ich mich immer als Teamsportler betrachten.
Schön. Wann ist Golf für dich am schwersten?
Puh, wenn ich scheiße spiele. Nein, Spaß. Wenn, glaube ich, alles einfach nicht so kommt, wie man sich das erhofft. Also, ne, wenn der Driver nicht funktioniert, wenn dann irgendwie alles, auf was man sonst immer vertrauen kann, halt nicht funktioniert und man dann wirklich erstmal so im Alarmmodus ist und weiß, okay, jetzt muss ich mich aber mal wirklich konzentrieren und versuchen, das zusammenzuhalten.
Hast du dann einen Trick oder ein Go-To-Werkzeug, das dich wieder zumindest resettet oder so?
Jein. Also ich glaube, das ist wieder so ein bisschen dieses Thema, was ich auch vorhin mal angeschnitten hatte, mit dem ich will später nichts bereuen. Und für mich war das dann immer so, ich stehe jetzt Anfang der Runde auf der 3, wie auch immer, und denke mir, okay, wenn ich später von der Runde gehe und im Clubhaus sitze, möchte ich nicht mich dann selber über mich abfacken, sondern halt sagen, okay, ich habe alles gegeben und ich habe wirklich ein positives Mindset versucht, wie auch immer. Und dann zu sitzen, okay, ich habe alles versucht. Das war für mich immer so dieses Ding von, ich reiß mich jetzt zusammen, kurz gesagt, ja.
Ja, ist gut. Und die letzte Frage ist, welches war dein bestes Match?
Mein bestes Match? Ich glaube...
Also offensichtlich diese Runde in Olching.
Stimmt.
Die du nicht mehr so genau
auf dem Schirm hast. Die ich nicht mehr weiß, oh Gott. Ja, ich glaube, mein bestes Match war eben in dieser deutschen Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga eben, wo wir dann, das Spiel ist ja nicht C-Spiel, sondern Matchplay, wo du dann für dein Team gegen eine andere Spielerin spielst. Und dadurch, dass für mich halt eben dieser Teamaspekt immer so wichtig war und ich da auch alles immer für gegeben habe, habe ich, glaube ich, auch in der Runde super gespielt. Und da war für mich dann eben dieser Aspekt nicht, oh, ich muss jetzt für mich spielen, sondern ich will fürs Team spielen, weil wir eben gewinnen wollen. Und dann ist dann halt auch das Spannende, wenn du dann jeden Drive auf die Bahn haust, lochst jeden Part und feierst dich voll ab und schreist dann darum. Das war immer ein ganz toller Moment.
Herrlich. Und nicht nur ein toller Moment, sondern hoffentlich auch ein gutes Podcast-Interview. War es dein erstes Podcast-Interview?
Ich glaube. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen, aber ich glaube tatsächlich war es wirklich. Ja.
Ich glaube auch. Also ich habe auch nichts gefunden. Ich gucke natürlich immer noch mal, ob es irgendwelche anderen Folgen gibt, die ich als Vorbereitung hören kann. Ich fand nichts, aber umso besser. Premiere. Juhu. Ist auf jeden Fall von meiner Seite aus für dich total gelungen. Tausend Dank. Du hast uns ganz viel mitgegeben. Vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit und auch für die Motivation, die du gespendet hast, dass man an sich glauben soll und so. Und da darfst du jetzt aber noch einen draufsetzen. Mhm. Und zwar schließen wir die Folgen immer mit einem Pep-Talk an unsere ZuhörerInnen, warum man immer an seinen Zielen festhalten und für sie kämpfen muss.
Wow, okay. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich sowas sagen will und so ein Pep-Talk, sehe ich immer so ein bisschen mich selber als kleines Mädchen, was gerade angefangen hat. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich dann eben mir früher auf den Weg mitgeben wollen würde, ist eben an sich zu glauben. Und ich glaube auch, so dieses Sprichwort so, Aiming for the moon, shooting for the stars, so nach dem
shooting
Motto,
for the stars,
sowas, dass alles möglich ist, wenn man daran glaubt und eben seinen Weg gehen soll. Und jeder hat einen eigenen Weg. Und für mich ist dann eben immer so dieser Faktor gewesen, ich möchte das machen, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Und das habe ich so mit Golf auch gefunden. Und ich glaube, das hat auch jeder und jeder sollte dann auf seinen Weg schauen und nicht nach links und rechts und an sich glauben.
Wunderbar, dem ist nichts hinzuzufügen. Tausend Dank für deine Zeit, Laura. Alles, alles Gute. Wir werden dich ab sofort im Blick halten.
Danke dir, hat super Spaß gemacht.